Es ist noch nicht einmal 10 Jahre her, da erhielt ich vom Deutschlandradio den Auftrag, eine Sendung zu konzipieren, die den damals treffenden Titel trug: Mit 50 zum alten Eisen. Es ging um Vorruhestand, um vorzeitige Entlassungen, keine Chancen mehr auf den Wiedereinstieg ins Berufsleben und vor allem um das Gefühl vieler Älterer, in Arbeitswelt und Gesellschaft nicht mehr gebraucht zu werden. Der Deutschlandfunk warb damals in den großen deutschen Tageszeitungen für diese Sendung, weil das Phänomen zu jenem Zeitpunkt von großer Relevanz und Brisanz war. Heute kündige ich Ihnen mit dieser Sendung das genaue Gegenteil an. Noch nie waren die Chancen der über 50-Jährigen so groß wie jetzt. Jeder Zweite, der im Jahr 2012 geboren wird, dürfte 100 Jahre alt werden. Nicht nur das, bis ins höhere Alter hinein steigt die Wahrscheinlichkeit, gesund und einsatzfähig zu bleiben. Forscher gehen davon aus, dass die Älteren künftig händeringend gebraucht werden, um ihr Wissen an die Jüngeren weiterzugeben. Deutschlandradio und die Körberstiftung aus Hamburg haben am 18. Juni 2012 eine Serie gestartet, die sich mit dem Themenbereich Generationendialog befasst. Der Programmleiter von D-Radio Wissen, Ralf Müller-Schmied, hat in einem ganz speziellen Ambiente, nämlich unter der berühmten Kuppel der Dresdner Frauenkirche, die Reihe eröffnet. Als Gesprächspartner standen ihm zwei Schriftsteller zur Verfügung, die, wie das unter zeitgenössischen Autoren so üblich ist, die gesellschaftlichen Entwicklungen kritisch beobachten. So tauschten Tanja Dückers und Christoph Hein ihre Erfahrungen aus, die sie mit der jüngeren und älteren Generation gemacht haben, und darüber, wie sie deren gemeinsame Zukunft sehen.
Die Zukunft des Alterns, das ist unser Thema, und ich begrüße ganz herzlich die beiden, mit denen ich heute Abend das Vergnügen habe, darüber zu diskutieren. Tanja Dückers. Sie ist Jahrgang 1968. Der Jahrgang muss heute mal ausdrücklich genannt werden. Schließlich soll es ein Generationendialog werden. Da geht es auch um das Alter. Aufgewachsen in West-Berlin, studierte Germanistik, Amerikanistik und Kunstgeschichte. Ihr bekanntester Roman, glaube ich, das kann man sagen, war Himmelskörper. Und zuletzt erschienen der Roman Hausers Zimmer. Und jetzt 2012 auch noch ein ganz aktueller Lyrikband. Frau Dückers, herzlich willkommen.
Herzlich willkommen.
An Ihrer Seite ist Christoph Hein, Jahrgang 1944, aufgewachsen im schlesischen Heinzendorf, beziehungsweise dort geboren, bei Leipzig aufgewachsen, als Sohn eines Pfarrers, dann bis zum Mauerbau, ein Westberliner Gymnasium besucht, seit 1979 als freier Schriftsteller tätig, vielfach für diese Tätigkeit ausgezeichnet mit Literaturpreisen, mit dem Bundesverdienstkreuz. Ich will auch hier vielleicht einen der bekanntesten Romane nennen. Der fremde Freund hieß er, als er in der DDR erschien, 1982 im Westen bekannt geworden. Als Drachenblut, zuletzt dann Willenbrock und Frau Paula Trousseau aus dem Jahre 2007. Frau Dückers, fangen wir mit Ihnen an. Jahrgang 1968. Fühlen Sie sich alt?
Ich habe ein 3-jähriges Kind zu Hause und insofern fühle ich mich eigentlich doch eher als junge Mutter. Ich gehöre natürlich zu dieser, man nennt das manchmal Sandwich-Generation, diese Generation, die spät Kinder bekommt und sozusagen in beide Richtungen Hilfe leistet mit Eltern, die eben doch schon alt sind, älter werden und gleichzeitig kleinen Kindern. Also insofern fühle ich mich mittelalt.
Wie ist bei Ihnen, Herr Hein? Jahrgang 1944, Kriegsgeneration. Ist es für Sie jetzt, wenn Sie sich selber beschreiben würden, so, dass Sie sagen, ich bin alt?
Naja, die Einladung zu dem heutigen Abend, das war für mich schon ein kleiner Schock beim zweiten Blick. Eben noch, es ist noch gar nicht lange her, da war ich bei irgendwelchen Vereinigungen, in die ich gewählt wurde, Akademien oder dergleichen, da war ich immer das jüngste Mitglied, gelegentlich mit Abstand das jüngste Mitglied. Und jetzt bin ich eingeladen und dann fiel mir ein, ja, jetzt bist du hier als Vertreter der alten Generation, der älteren Generation eingeladen. Das ist doch ein... Ja, leicht schockierend, weil man fühlte sich immer noch, ich glaube, es geht wahrscheinlich jedem so, dass man sich immer ein wenig jünger einschätzt. Man, ja, in der eigenen Wahrnehmung hinkt man hinterher.
Ja, was ist Alter? Ist das eine Fremdzuschreibung, die von außen kommt und wo man dann merkt, oh je, jetzt plötzlich trifft sie auf mich zu? Oder gibt es auch ein inneres Erleben, was man sagen kann, da spüre ich, wenn ich alt werde?
als ich irgendwann mal sehen wollte, was eine Disco ist, dass ich dann gleich am Eingang, das ist ja Jahrzehnte her, ging ich als, weiß nicht, 30-Jähriger und dann wurde mir gleich gesagt, Opa, was willst du hier? Also insofern diese Fremdzuschreibung, das bleibt, das gehört zum Altwerden hinzu. Ich glaube, man selber, ja, wie gesagt, fühlt sich ein klein wenig jünger, als man vermutlich ist.
Frau Dückers, Sie haben in einem Interview im Vorfeld der Veranstaltung gesagt, Sie freuen sich ganz besonders auf die Zeit zwischen 50 und 70. Nun ist das bei Ihnen ja noch nicht so weit. Worauf freuen Sie sich?
Ja, das war eben die Frage, welches Lebensalter stellen Sie sich besonders schön vor? Und ich muss sagen, also mit dieser Verherrlichung der Jugend habe ich doch etwas meine Schwierigkeiten. Ich habe gerade zum Beispiel die Schulzeit oft als sehr schwierig erlebt, diese Fremdbestimmung, dieser Anpassungsdruck unter den Gleichaltrigen, dieser Anpassungsdruck. Also ich muss wirklich sagen, ich bin jetzt 43, dass ich mich bisher mit dem Älterwerden immer wohler gefühlt habe. Das ist natürlich ganz subjektiv. Aber daher bin ich da ganz optimistisch und ich finde dieses Alter zwischen, ich würde sagen, 50 und 75, 80, je nach Gesundheitszustand, ist doch ein Alter, in dem die meisten noch recht heutzutage körperlich recht gut dabei sind. Man hat, wenn man beruflich nicht mehr so eingebunden ist, mehr Zeit. Ich sehe das bei meinen Eltern. Mein Vater hat angefangen, Mandoline zu spielen. Meine Mutter singt im Chor, engagiert sich in der deutsch-polnischen Gesellschaft. Das ist toll, ja. Das hätten die in Zeiten, als sie noch richtig aktiv gearbeitet haben, so gar nicht machen können. Also daher bin ich da ganz optimistisch. Aber ich wollte Herrn Hein auch noch zustimmen. Ich fand es sehr interessant, was Sie gerade gesagt haben mit dem, dass man sich immer ein bisschen jünger fühlt, als man ist. Ich hatte ein ganz ähnliches Erlebnis. Ich wurde bislang immer als junge Schriftstellerin tituliert. Und in diesem Jahr passiert es mir gleich zweimal, dass der Moderator sagte, Frau Dückers, eine Vertreterin der jüngeren, mittleren Generation, sich da gleich unterbrach. Und da merkte ich auch, okay, da findet eine andere Wahrnehmung jetzt statt.
Ja, mir ging es anders. In Berliner Bäckereien ist es ja so, wenn man rangenommen wird und was darf sein, junger Mann, dass man dann genau weiß, man ist nicht mehr jung. Ne? Das ist das erste Zeichen. Jetzt hat ja Frau Dückers gerade über Ihre Generation gesprochen, Herr Hein. Haben Sie das auch so erfahren, dass es leichter wird, wenn man die 50 passiert hat?
Da würde ich Tanja Dückers zustimmen. Die Zwänge, die Bedrängungen, damit auch die Ängste waren doch groß. Das hängt sicher mit der Generation zusammen, auch mit der Nachkriegsgeneration, auch mit diesem sehr verklemmten Deutschland, Ost wie West waren sich da sehr, sehr ähnlich. Eine verklemmte Sexualmoral und so weiter. Dazu kam natürlich noch die Nazizeit, die da auf den Deutschen lastete, über die man nicht sprechen konnte oder schwierig sprach und der wenig darüber erzählte. Das, glaube ich, setzte alles sich für die jungen Leute als angstbesetztes Thema. Bedrückte es ihre Kindheit und Jugend. Also insofern stimme ich auch zu, dass so die großen Befreiungen und auch Freiheiten dann doch mit dem zunehmenden Alter kamen. Möglicherweise ist das für die neue Generation, die jetzt Jungen, ein bisschen anders, weil eine größere Aufgeschlossenheit auch ihrer Elterngeneration da ist. Aber wie gesagt, möglicherweise, das werden die jungen Leute, das müssen die sagen.
Wir wollen ja auch heute Abend über die Zukunft des Alterns sprechen, beziehungsweise über das Bild des Alterns in der Gesellschaft. Wenn man Sie jetzt beide hört, dann ist auffällig, finde ich, dass eins fehlt, was eigentlich auch zum Altern gehört. Krankheit, körperliche Hinfälligkeit. Leben wir in einer Zeit, die all diese Aspekte, die existenziellen Aspekte des Alterns gelernt hat, an den Rand zu drängen und stattdessen über Selbstverwirklichung, über Leichtigkeit, über Lernen zu sprechen. Ist das nicht auch eine Form des Verdrängens, Frau Dückers, weil Sie sich so drauf freuen?
Naja, also man muss vielleicht zwischen verschiedenen Altersstufen unterscheiden. Wir haben jetzt über das Alter, aber nicht über das hohe Alter gesprochen. Ich habe erfahren, dass Soziologen vom hohen Alter ab 80 sprechen. Und das ist natürlich dann doch nochmal eine andere Lebensstufe. Und heute ist es nun wirklich so mit der gestiegenen Lebenserwartung, dass es vielen eben zwischen 50 und ja 75, 80 doch noch recht gut geht und eben diese Aspekte der Selbstverwirklichung umsetzbar sind. Aber ich würde Ihnen zustimmen, was das hohe Alter angeht. Ich wurde zum Beispiel auch gefragt, wo ich im Alter leben möchte. Und ich habe immer diese Altenheime, die so am Stadtrand sind, wo die Alten so nicht mehr präsent sind in der Stadt und irgendwie so an den Außenrändern. Das habe ich immer als was sehr Unangenehmes erlebt. Und meine eigene Großmutter hat zum Beispiel auch ganz zentral in der Stadt gelebt und hat es sehr genossen, auch so Anteil nehmen zu können noch. Und also da findet von dem hohen Alter auf jeden Fall eine Form von Verdrängung statt. Das merkt man ja auch an den immer noch kontinuierlich bestehenden Jugendkult. Und da ist auch noch ein wichtiger Punkt einzuführen, den ich sehr bedenklich finde, nämlich, dass eine Entwertung des Wissens der Älteren stattgefunden hat. Mit dieser enormen Beschleunigung des Wissens, ich glaube, man sagt heutzutage, dass alle 7 Jahre das Weltwissen sich verdoppelt, der digitalen Revolution und so weiter. Es ist ja plötzlich die absurde historische Situation entstanden, die es so noch nicht gegeben hat, dass die Jüngeren mehr wissen, vermeintlich wissen, als die Älteren. Und das, denke ich, ist natürlich schon, finde ich, für die Älteren sehr schwer und führt natürlich auch zu einer Überbewertung des Wissens der Jüngeren, was ja auch eine unheimlich kurze Halbwertszeit hat. Aber insofern Verdrängung, aber auch teilweise keine richtige Wertschätzung, würde ich sagen.
Die Körperstiftung hat eine repräsentative Umfrage veranstaltet zum Thema Altern, zum Thema eben Zukunft des Alterns und wie die Gesellschaft, wie die Bundesrepublik über das Altern denkt. Da gibt es ein paar ganz interessante Zahlen und eine Zahl möchte ich nennen, weil sie in den Bereich fällt, über den wir gerade gesprochen haben. 25% heißt es in der Umfrage des Forsa-Instituts der über 65-Jährigen. 25% der über 65-Jährigen meinen, dass Menschen im Alter im Vergleich zum Leben in jüngeren Jahren glücklicher sind. Also 1/4 der über 65-Jährigen glauben, dass sie glücklicher sind als die Jungen. Herr Hein, ist es viel 1/4 oder ist es wenig?
Ach, ich denke schon, dass es viel ist. Vielleicht hat es was mit dem zu tun, was ich vorher sagte, dass es genau diese Generation ist, die so als Kriegs- und Nachkriegsgeneration doch andere Bedrückungen hatte und im Alter dann auf einmal doch auch eine größere ökonomischere Freiheit hat, durchaus im Wohlstand leben und in einem vielleicht bescheidenen, aber immerhin verglichen mit den 50er Jahren geht es ihnen sehr viel besser und dass sie das auch wahrnehmen und genießen können. Also da denke ich schon, dass dieses zutreffend ist. Ja, 1/4 auch deswegen, weil es natürlich einen großen Prozentsatz der Bevölkerung gibt, die in eine Altersarmut fallen. Das ist auch ein Prozess, der zunimmt. Diese Altersarmut wächst ja enorm an, wobei Altersarmut natürlich immer eine Relation ist zwischen dem, was da als Armutsgrenze gilt. Das kann manchmal auch eine Armut auf einem sogenannten hohen Niveau sein. Es ist dennoch eine Armut und diese Tendenz nimmt auch zu. Die werden natürlich vor dem Alter und dieser Altersarmut eine größere Angst haben.
Da möchte ich vielleicht kurz zu ergänzen, es betrifft insbesondere Frauen, alte Frauen. Es gibt ja eine Gesetzesänderung, dass Frauen jetzt nach einer Scheidung nur noch, ich glaube es sind 3 Jahre oder so, von ihrem Mann Geld erhalten und dann auf eigenen Füßen stehen. Das ist natürlich für eine Generation, die noch so aufgewachsen ist, dass sie Hausfrau sind, sehr schwierig. Also ich glaube, dass da also die Altersarmut, insbesondere was Frauen anbetrifft, auch noch zunehmen wird.
Ganz sicher, aber da können wir uns auch auf unsere Politiker verlassen. Also denken Sie dran, vor kurzem wurden ganz viele Schleckerfrauen arbeitslos und dann wurde ja vorgeschlagen, dass sie dann als Kindergärtnerin arbeiten können. Insofern, wir können uns auf die Politiker verlassen. Ja. Die finden eine Lösung.
Aber offensichtlich gibt es eine Schattenseite dessen, was Sie beschrieben haben. Also es gibt einen Abschnitt, einen Altersabschnitt, auf den man sich freut, der offensichtlich auch in der gesamten Gesellschaft als positive Entwicklung im Vergleich zu früheren Generationen wahrgenommen wird. Nehmen wir mal die Zeit zwischen 50 und 70. Auch hier nochmal eine statistische Zahl aus der Umfrage. 67% der Nichtrentner befürchten, dass die gesetzlichen Renten für das Leben im Alter nicht ausreichen werden. Wie muss man das interpretieren? Also ist das eben jetzt die Schattenseite zu dem, was wir gesagt haben? Oder ich interpretiere Sie jetzt mal frei, Herr Hein, so, das Alter könnte so schön sein, wenn uns die Politik nur die Möglichkeiten dazu in die Hand gäbe.
Nein, ich nehme das sehr ernst, weil da wächst eine Generation heran, die das jetzt schon wissen, dass sie eine Rente bekommen, mit denen sie ein Leben, wie sie es bisher geführt haben, nicht mehr finanzieren können. Da ist von Wohlstand nicht mehr die Rede. Sie können kaum noch ihre Wohnung halten, die durchaus bescheiden war. Das hört auf. Das ist schon was sehr Bedrückendes für eine Gesellschaft. Und das führt auch zu einer Verschärfung dieses sogenannten Generationskonfliktes. Die jungen Leute können sich auf diese Generation nicht mehr verlassen. Wir hatten ja jetzt vor kurzem, vor wenigen Jahren, dieses Generationenpraktikum, eine ganze Generation, die über Jahre noch nach dem Studium von dem Elternhaus finanziert werden musste, aber auch konnte, damit sie ohne Bezahlung einfach in ihrem Beruf, in dem sie keine Anstellung bekam, fit bleibt. Dass sie immer einen Lehrgang, ein Praktikum nach dem anderen machten, wo sie kein Geld bekamen und sie konnten sich darauf verlassen, dass sie noch von den Eltern gestützt werden. Aber diese Generation, diese ehemalige Generation Praktikum, die werden ihre Kinder nicht mehr unterstützen können. Sie haben selber kein Geld mehr. Sie können sich selber kaum ernähren, geschweige denn noch ihre erwachsenen Kinder unterstützen. Das wird ein Problem werden, was erst auf uns zukommen wird. Aber dass wir eine Generation haben, die reicher war als die nachfolgenden. Wir haben es so, dass die Großväter, Großmüttergeneration hat und hatte mehr Geld als die Nachfolgenden. Und das wird sich perpetuieren, weil die Nachfolgenden dann den wieder ihnen Nachfolgenden keine Hilfe mehr geben können.
Frau Dückers, was ist da los? Ich meine, andererseits gibt es den Ausdruck Generation Golf, also derer, die schon zum Abitur ein schönes Auto bekommen, denen es gut geht, die sich keine Sorgen machen müssen, im Gegensatz zu ihren Eltern. Junge, dir soll es mal besser gehen. Den Spruch haben viele gehört. Wie überlagert sich offensichtlich Zukunftsangst und auf der anderen Seite auch das Bild, in einem Wohlstand zu leben, der zumindest in der bundesrepublikanischen Geschichte ja so noch nie da war?
Es ist aber ganz nicht, was Herr Hein gesagt hat. Das kann jetzt eher für den Westen sprechen, für die alten Bundesländer, ich komme ja aus Westberlin, dass wir jetzt die Situation haben, dass der Wohlstand nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs kontinuierlich zugenommen hat und dass jetzt das rückläufig ist. Das ist einfach so. Und ich glaube, man muss vielleicht auch differenzieren, die 50- bis 75-Jährigen, über die wir bisher gesprochen haben, also wie zum Beispiel meine Eltern, das sind diejenigen, die jetzt in diesem Alter sind. Und ich bin jetzt 43, wenn ich sage, ich freue mich sehr darauf, 50 zu sein, dann ist das ja auch noch nicht so weit entfernt, muss man sagen. Ja.
Na, andersrum könnte man sagen, Sie haben noch einen gewissen Sicherheitsabstand, der Ihnen diesen Optimismus erlaubt.
Ja, aber in der Tat, die Generation Praktikum, die übrigens zahlenmäßig also viel größer ist als die Generation Golf, also das war ja auch eine gewisse feuilletonistische Chimäre, also da hat Florian Illis über ihn und seinesgleichen geschrieben, über junge Leute, die mit einem Eigenheim, mit Garten und zwei Autos aufgewachsen sind. Also so bin ich schon überhaupt nicht aufgewachsen. Also ich
aber die gibt
sagen,
es.
Ich wäre Generation Fahrrad. Wir sind immer auf so klapprigen Fahrrädern rumgefahren. Ja? Also ja, die Generation Golf gibt es, aber es ist trotzdem nicht richtig, aus diesem Phänomen einen Generationsbegriff zu kreieren. Das ist nun auch einfach eine Buchmarktgeschichte. Immer wird eine neue Generation ausgerufen. Das ist wirklich so ein Catcher, ja. Aber das heißt nicht, dass sich das so wirklich auf unsere Generation anwenden lässt. Insgesamt ist diese Generation Praktikum, die jungen Leute, die doch da sich ganz schön abstrampeln, dem begegnet man viel öfter. Ich kenne übrigens auch 40-Jährige, die noch dankbar sind, wenn sie einen Praktikumsplatz bekommen und die promoviert sind. Also, und es gibt auch sehr viele promovierte Hartz-IV-Empfänger. Das hätte man sich so vielleicht auch nicht vorstellen können. Also insofern kann ich da nur zustimmen, dass was die Zukunft angeht, ja, der Generationsvertrag schwierig ist.
Ja? Vielleicht sollten wir bei der Gelegenheit mal versuchen zu klären, was wir überhaupt meinen, wenn wir von Generationen sprechen. Wir haben jetzt Generation Golf, Generation Praktikum, Generationenvertrag. Generationendialog, aber auch Generationenkonflikt. Herr Hein, Sie haben unlängst, man kann schon sagen, in einem Pamphlet in der Zeitung sich praktisch im Namen Ihrer Generation bei der jüngeren Generation entschuldigt. Was steckt da dahinter, sich einer Generation zugehörig zu fühlen, so stark, dass man sich bei der folgenden entschuldigen muss für das, was man ihr hinterlässt?
Ja, es war natürlich auch eine starke Provokation, auch gegen die eigene Generation, dass ich da auch die Verantwortung für das, was meine Generation weltweit da angestellt hat. Das ist ja allein nur die ganze Atomwirtschaft. Das ist ja natürlich ein Produkt unserer Generation und das wurde ja erst durch schlimmste Unfälle jetzt verhindert, etwa in Deutschland abgeschafft, also erst nach dem Unfall in Japan. Und es reichte eben nicht der Unfall in Russland damals aus. Das galt noch als zurückgebliebene Technik und man tat so, als sei das ein Problem, was die Deutschen oder Mitteleuropa oder Europa nicht haben kann. Und erst als es in einem hochtechnisierten, in einem von der Technik an der Spitze stehenden Land der Welt passierte, in Japan, setzte so ein Umdenken ein. Und dieses, das meinte ich mit dem, dass wir da etwas gearbeitet haben. Wir haben uns weniger um die nachfolgenden Generationen gekümmert, als das Kapital nicht geschädigt wird. Und natürlich, Umweltschutz schädigt auch Kapital. Das war uns wichtiger gewesen, als das, was wir den nächsten Generationen antun. Und wir sind in dem, was wir den nächsten Generationen antun, noch immer auf einer Strecke, die irgendwie fatal ist. Also was den Umweltschutz betrifft, stecken wir nur in den Anfängen, was an globalen Veränderungen stattfindet. Es wird bestritten, sobald das Geld kosten sollte. Und immer von Aktionen, die wir gegen unsere Kinder, gegen unsere Enkel, unsere Urenkel hantieren, nur um einen besseren, schnelleren, größeren Profit zu haben.
Da möchte ich an der Stelle doch mal ein klein bisschen widersprechen. Ich bin immer wieder überrascht, gerade bei Aktionen gegen Atomenergie, dass die Generation der Älteren, über die Sie sprechen, überproportional vertreten ist. Also ich sehe bei den Protestlern zum Beispiel auch bei Stuttgart 21, da gab es eine Umfrage, wie alt sind die Demonstranten, und das war die Generation 60+. Also Sie haben einerseits recht, Herr Hein, dass diese Generation diese Technologien auf den Weg gebracht hat, aber gleichzeitig finden sich ihre stärksten Kritiker auch in genau der Generation, und ich vermisse eher meine eigene Generation oft ein wenig bei den Protesten und bei dem Einsatz zum Beispiel gegen Kernenergie. Also da würde ich mir manchmal mehr Engagement von meiner Generation wünschen.
Wunderbar, stimme ich Ihnen sehr zu. Das ist etwas, worüber ich öffentlich bisher mich immer sehr zurückgehalten habe. Aber ich bin unglaublich erschüttert darüber, dass diese junge Generation und die jüngste Generation irgendwie aus dem Pushen nicht herauskommt. Was man ihnen antut, an den Schulen, an den Universitäten, da wäre vor 40 Jahren wäre da der Aufstand ausgebrochen. Das haben sich die 68er damals nicht gefallen lassen. Die haben jetzt so wenig Chancen und die bleiben ruhig. Die sind, nachdem sie da in total überfüllte Hörsäle gehen, nachdem sie wissen, sie werden nach dem Studium keinen Job bekommen, flüchten sie in digitale Welten und bewegen sich dann 8 Stunden am Nachmittag und am Abend dann in der digitalen Welt, wo sie sich zu Hause fühlen, statt mal aufzustehen und dagegen anzugehen. Ich bedauere es sehr, dass die jungen Leute so sehr viel zurückhaltender sind, als wir es damals waren.
Generationendialog. Gemeinsam die Zukunft des Alters gestalten. Sie hören eine Gemeinschaftsveranstaltung der Körber Stiftung und des Deutschlandradios vom 18. Juni 2012. Nach einer kurzen Pause setzt Ralf Müller-Schmid von D-Radio Wissen sein Gespräch mit den Schriftstellern Tanja Dückers und Christoph Hein fort.
D-Radio Wissen. Hörsaal. Rein in den Elfenbeinturm. Es gilt das gesprochene Wort. In Universitäten, Akademien und Forschungszentren. Die großen Köpfe der Vergangenheit. Die besten Hirne der Gegenwart.
Frau Dückers, kann es sein, dass die Alt-68er jetzt alt werden und den Jungen dann auch nochmal erklären, wie sie es eigentlich machen müssten? Weil das klingt ja schon auch etwas, sag mal, belehrend, was Sie sagen, Herr Hein, dass man so sagt, Leute, geht mal auf die Straße.
Nee, ich finde das nicht belehrend. Ich habe ja mich vorher ganz ähnlich geäußert. Also ich merke das schon, ich bin zum Beispiel Mitglied bei Amnesty International, dass viele sagen, ach, für sowas hast du Zeit. Also man erregt durchaus, will nicht sagen Argwohn, aber also man würde sich manchmal schon mehr Zuspruch von Gleichaltrigen wünschen. Ich finde nicht, dass die Älteren einem vorgeben, wie man zu demonstrieren hat. Also da hat ja auch die Aktionen, die von der jüngeren Generation auch gemacht werden, die finden ja auch auf einer anderen Ebene statt. Es gibt ja nun auch viele Aufrufe per Internet, die auch funktionieren. Also es gibt ja auch ein gewisses Engagement, und dass sich auch in den Formen und auch in den Themen, die sind meist partikularer. Man will nicht mehr die Welt verändern, sondern man will in Berlin nicht den neuen großen Flughafen oder man will das und das nicht. Es ist viel partikularer geworden und irgendwie auch realistischer in gewisser Hinsicht. Das finde ich auch gut, aber es könnte viel mehr sein. Auch zum Beispiel im Bildungssystem, das Turbo-Abitur, da gibt es viele Beispiele. Ich glaube, es ist eine sehr ängstliche Generation. So erlebe ich das doch sehr oft in Gesprächen, auch mit Schülern, die man so als Autor hat, dass die Sorge, finanziell nicht zurechtzukommen, sehr groß ist, dass jeder sehr privatistisch denkt. Ja? Vielleicht ist das auch so ein Phänomen der Abkehr von Ideologien, so eine Angst vor kollektiven Geschichten. Ja, also sowas spüre ich da alles.
D-Radio Wissen und Deutschlandfunk. Wir sprechen weiter in der Dresdner Frauenkirche mit Tanja Dückers und Christoph Hein über die Zukunft des Alterns. Ich würde bei der Gelegenheit gerne noch mal eine andere Zahl nennen. Mit 71% sind sich alt und jung einig, dass der Zusammenhalt der Generationen schwächer geworden ist. Würden Sie das unterschreiben? Gehören Sie zu den 71%? Beide, Frau Dückers vielleicht. Ist der Zusammenhalt der Generationen schwächer geworden in Ihrer Erfahrung?
Nein, das finde ich nicht. Ich habe eher den Eindruck, dass, weil wir gerade auch viel über die 68er gesprochen haben, ja zwischen der Generation der 68er und der Tätergeneration des Zweiten Weltkriegs ja noch viel größere Verwerfungen stattfanden und dort also die Kluft viel größer war als zwischen den Eltern und Kindern heute. Und bei den beiden Generationen gab es auch hinsichtlich lebensweltlicher Anschauung, was gute Sitten anbetrifft oder Autoritätshörigkeit und so, doch eigentlich noch viel größere Unterschiede. Ich habe manchmal das Gefühl jetzt, dass die Eltern und Kinder, die tragen oft die gleichen Jeans und also machen zusammen Sport. Also ich finde eher, dass sich das so egalisiert hat. Also daher mein Eindruck ist es nicht. Als Gegenargument könnte man anführen, dass die berufliche Mobilität und Flexibilität natürlich oft Familien stärker auseinanderreißt und insofern vielleicht weniger oft wirklich beieinander wohnt. Das schon. Aber vom Lebensweltlichen her habe ich den Eindruck, dass es eigentlich mehr Gemeinsamkeiten gibt als bei den Generationen davor.
Fragen wir die nächste Generation, Herr Hein. Auch Ihr Eindruck?
Ich stimme Tanja Dückers zu und gleichzeitig auch nicht. Ich würde es genau andersherum sehen. Ich sehe auch, dass es da diese Übereinstimmungen gibt, aber viel entscheidender ist dieses, dass sie durch den Arbeitsprozess der Zusammenhalt der Familie und der Großfamilie gar nicht mehr herstellbar ist. Ich kann als Großvater noch dies und jenes für meine Enkel in meinem Garten aufbauen. Die Enkel sind aber nicht mehr in der Stadt, wo ich wohne, sondern in einer ganz anderen Stadt. Und ich merke es auch in meinem Freundeskreis, ganz viele beneiden mich, weil meine Kinder noch in Deutschland wohnen irgendwo. Der eine wohnt in Australien und der andere in Amerika. Und ja, dann fahren sie eben einmal für 14 Tage nach Australien und einmal für 14 Tage in die USA. Aber damit ist ein Familienzusammenhalt natürlich nicht mehr zu gewährleisten. Und das wird so bleiben. Der aus Australien wird in 2 Jahren nach Japan gehen. Also das wird so bleiben. Und das ist inzwischen eine Lebenswirklichkeit geworden, was ich bei meinen Großeltern noch kennengelernt hatte, wo es noch so ein Mehrfamilienhaus und allenfalls zog man ins Nachbardorf. Man sah sich natürlich jeden Sonnabend oder 10-mal im Jahr. Das ist vorbei. Und dann ist dieser Familienzusammenhalt, der kann auch so vom Geistigen her noch total gleich und ähnlich und verstehbar sein, verständlich sein, aber er existiert dann nicht mehr. Es hört auf.
Aber offenbar wird übrigens diese Auflösung oder diese Änderung, Transformation nicht als Verlust empfunden. Also 2% geht auch aus der Altersumfrage von Forsa und Körber Stiftung hervor. 2% der Älteren wollen überhaupt zum Beispiel in einem Mehrgenerationenhaus leben. Also nur ein ganz geringer Teil der Älteren sieht überhaupt das Ideal, Kinder, Enkel und sie selber unter einem Dach.
Ja, aber das würde ich nicht nur als eine negative Zahl sehen. Also ich habe das allerbeste Verhältnis zu meinen Kindern und den Familien der Kinder. Aber die Vorstellung, dass ich so als älterer Herr da einmarschiere und irgendein Zimmer habe und jederzeit dann dauernd noch das Geraunze und die Hinweise ihres alten Herrn da sich anhören sollen, nein, das glaube ich, würde dem Familienzusammenhalt nicht förderlich sein. Also insofern finde ich das eine angenehme Zurückhaltung, wenn die älteren Leute sagen, Kinder, macht mal, was ihr wollt und ich besuche euch jede Woche und so, aber dann gehe ich auch wieder.
Also eher ein Aspekt der Schonung gegenüber den Jüngeren. Wie kann denn eine Generation tatsächlich Verantwortung übernehmen? Wie macht man sowas?
Sie meinen die Ältere? Ach, eigentlich im Unterschied zur Gesellschaft, wo es so etwas wie einen Generationenvertrag gibt, gibt es den ja im Individuellen bei den Menschen nicht. Da regelt es eigentlich die Liebe, die Verantwortung. Wir bekommen ein Kind und mit dem Punkt, wo das Kind auf der Welt ist, bin ich bereit, alles für dieses Kind zu machen und alles dafür zu opfern und das ist mir nichts zu teuer. Das regelt erstmal normalerweise in der Natur, bei den Tieren wie den Menschen, die Generationsfolge und das ist im Grunde Zuneigung, Liebe, Verantwortung, genetisch angelegt. In der Gesellschaft gibt es den Generationenvertrag, da ist es die Generationenfolge und der Staat von der Gesellschaft dafür aufgerufen und gebildet hat, dafür zu sorgen, dass dieser Generationenvertrag einigermaßen funktioniert. Dass also unabhängig wie die Familie funktioniert, auch wenn die sich zerstritten haben, dass dennoch eine gewisse Generationengerechtigkeit gewährleistet ist. Da, denke ich, waren wir vor Jahrzehnten weiter als heute.
Warum?
Zunehmend wird die nicht mehr arbeitende ältere Bevölkerung als Belastung gesehen. Es gab sehr ironisch gemeint, zynisch ironisch von dem Chef des Ärztevereins mal vor Jahren das Wort von dem sozialverträglichen Frühableben. Er meinte es genauso bösartig und legte den Finger da auf eine Wunde, was in der Gesellschaft da ist. Diese Generation, die jetzt dank der Medizin eben 20 Jahre älter wird als noch vor 50 Jahren, wird von der Gesellschaft und gerade auch von einer neuen nachwachsenden Generation als Belastung empfunden, weil das muss alles bezahlt werden, sagen sie sich, und zwar auf unsere Kosten. Und dieses Gefühl wird auch von gewissen Medien verschärft, gestärkt. Das führt natürlich zu einem misslichen Verhältnis unter den Generationen.
Aber ist das nur ein Gefühl, Frau Dückers? Die Zahlen sind die Zahlen. Also tatsächlich ist es so, dass ab dem 85. Lebensjahr, im Gegensatz zu allen Lebensabschnitten vorher, die Gesundheitskosten in die Höhe schießen. Und natürlich dort Kosten entstehen, die auch gesamtgesellschaftlich getragen werden müssen. Das kann man ja nicht durch moralische Appelle nivellieren, oder?
Naja, gut, ich finde, die Liebe geht aber nun in beide Richtungen. Sie haben von der Liebe gesprochen zu den Kindern und Enkeln und die sozusagen diese Fürsorge natürlicherweise mit sich bringt, aber die geht ja nun auch in die andere Richtung. Also auch wenn man vielleicht nicht unbedingt mit seinen Eltern unter einem Dach leben möchte und diese gewisse Autonomie genießt, eben nicht mehr zu Hause zu leben, ist es doch, empfinde ich, als selbstverständlich, dass man sich über seine älteren Angehörigen auch kümmert. Und das tun in Deutschland auch sehr, sehr viele Leute. Da kenne ich die exakten Zahlen jetzt nicht, aber die Zahl der Jüngeren, die sich um ihre älteren Angehörigen kümmern, ist sehr hoch in Deutschland. Das zum einen, zum anderen noch mit der Frage, wie sich die Älteren noch aktiv in die Gesellschaft einbringen können. Damit sind natürlich jetzt nicht die 85 plus gemeint, sondern die noch in diesem Alter zwischen 50 und 75. In Deutschland ist jeder dritte Bundesbürger über 16 Jahren ehrenamtlich aktiv. Das finde ich ist sehr viel. Also und darunter sind auch sehr viele ältere Mitbürger und ich persönlich kenne auch sehr viele Lehrerinnen, die jetzt pensioniert sind und in Berlin in einem Waisenheim Nachhilfe geben und so weiter und so fort. Also da wird doch einiges auch geleistet. Also insofern finde ich, dass viele Ältere sich auch durchaus engagieren und es gibt ja auch viele Diskussionen um Teilzeitmodelle, was die Arbeit angeht und Gleitmodelle, dass man nicht von einem Tag auf den anderen so ausscheidet, sondern sich noch etwas einbringen kann. Und insofern sehe ich da auch viel Engagement von Seiten der Älteren.
Ist die klassische Teilung von Lernen, Arbeiten, Ruhestand überfällig? Herr Hein?
Ich weiß nicht. Das wird vielleicht auch stark individuell geregelt. Wir hatten gerade am Wochenende den Besuch eines älteren Ehepaars, waren etwas älter als ich. Und der Mann sagte ganz begeistert, dass er es jetzt genießt, dass die Arbeit hinter sich gelassen hat. Und er macht jetzt immer fort Reisen durch Deutschland. Er guckte sich die Dome an in Sachsen-Anhalt und Brandenburg. Für ihn ist es eine zweite Studienzeit. Er nimmt diese Zeit nach dem Arbeitsleben als eine zweite Studienzeit, wo er jetzt Teile von Deutschland und der Welt kennenlernen kann, die er in der Arbeitszeit nicht wahrnehmen konnte und die während des Studiums noch mit diesem ganzen Druck eines Studiums auch nicht möglich waren. Und das genießt er jetzt als eine neue Form von Studium. Und das fand ich eigentlich eine sehr schöne Haltung dem Alter gegenüber, wenn man das gewinnen kann, wenn man nicht nur vergnatzt, verärgert aus dem Arbeitsleben ausscheidet, wobei das natürlich eben nicht nur an einem selber liegt, sondern wenn die Verhältnisse sind, dass man natürlich dann mit dem Ausscheiden aus dem Arbeitsleben in prekäre Verhältnisse gerät, ist das dann schon wieder ein ganz anderes Thema und dann wird das sehr viel schwieriger.
Da gibt es Unterschiede zwischen dem Dachdecker und dem Schriftsteller wahrscheinlich.
Ja. Nein, da gibt es auch die ganz anderen Unterschiede. Ja, zwischen entfremdeter Arbeit, wie mal Marx sagte, und der nicht entfremdeten Arbeit. Natürlich ist, wenn ich ein Arbeitsleben an einer Bandmaschine verbracht habe oder als Verkäuferin, ersehne ich das Ende des Arbeitslebens etwas mehr, als wenn ich in einer tollen Arbeit war. Ich habe es im Freundeskreis jetzt öfter erlebt, dass so Leute, die ein Theater geleitet haben oder ein Orchester, dass die unheimliche Schwierigkeiten haben, mit dem Ende der Arbeitszeit, weil auf einmal, sie hatten vorher eine Bedeutung und eine tolle Arbeit und auf einmal, an einem Tag sagt der Staat, nein, jetzt bist du 65, jetzt musst du raus. Da bricht auf einmal wirklich eine Welt zusammen. Also das die allergrößten Schwierigkeiten und dann mit dem neuen Leben zurechtzukommen haben, ist klar. Und da ist natürlich auch die größte Bereitschaft, weiterzuarbeiten. Also dieses Berühmte, dass da die Erfahrung der älteren Generation weitergegeben werden, was inzwischen von der Politik auch mehrfach aufgerufen wird, wobei die Frage ist, ob die junge Generation das überhaupt will. Denn ich glaube, die Bereitschaft der Älteren ist vielleicht gefragt und gefordert und erforderlich, aber da müssen wir erst ganz vorsichtig bei den jungen Leuten anklopfen und fragen, wollt ihr es überhaupt? Denn es gibt natürlich auch eine junge Generation, die sagt, nun lass mal Papa oder Großvater, das mache ich schon auf meine Art. Mit deinen Erfahrungen kannst du, wie ich das vorhabe, mir nicht helfen. Und das musst du dann auch akzeptieren. Das gehört auch dazu.
Frau Dückers, Sie haben widersprochen, als ich die Schriftsteller so ein bisschen in die lebenslange Gleitzeit stecken wollte. Wie ist das? Hört man als Schriftsteller irgendwann auf? Gibt es da auch sowas wie...
Daran habe ich weniger gedacht. Ich dachte nur vom monetären Aspekt her, dass ich Dachdecker und Schriftsteller nicht als so konträr empfinden würde. Also da hätte ich so ein Beispiel...
Kommt auf den Handwerksbetrieb an und auf die Auflage.
Mir liegen noch zwei Punkte am Herzen. Und zwar haben wir darüber gesprochen, ob die Generationen sich mehr voneinander entfernen oder nicht. Und ich habe dabei eigentlich an die Generation, der ich jetzt so angehöre, und die ältere Generation gedacht, wo ich glaube, dass man mehr lebensweltlich miteinander gemeinsam hat, als vielleicht die Generation, die vor dem Krieg aufgewachsen ist und nach dem Krieg. Aber es gibt einen Aspekt, bei dem ich nicht weiß, wer sich langfristig auswirken wird, nämlich die demografische Entwicklung und die Tatsache, dass wir immer später Kinder bekommen. Also wenn die Generationsfolge plötzlich 30 bis 40 Jahre beträgt und so eine lange Zeitspanne zwischen Kindern und Eltern liegt, dann hat das natürlich einen großen Einfluss darauf, als wenn der Unterschied zwischen Mutter und Kind nur 20 Jahre beträgt. Also und bei dieser auch ja rasanten Entwicklung, also wie sich unsere Lebenswelt eben ständig verändert, glaube ich, dass diese große Kluft, wenn heute, ich habe gelesen, das Durchschnittsalter, in dem eine Frau in Deutschland ihr erstes Kind bekommt, ist 31. Das war natürlich Anfang der 60er Jahre noch ganz anders, da war das 21 oder so. Also wenn das jetzt mindestens 30 Jahre sind, ich vermag da keine Prognose abzugeben, aber dass das hinsichtlich Erziehungsfragen und anderen Dingen natürlich irgendwie doch auch eine Kluft bedeutet, das kann man sich vorstellen. Das wird sich dann erst zeigen. Ja.
Aber kann man das nicht einfach lösen, indem man zum Beispiel dann sämtliche Lebensabschnitte ein Stück nach hinten verlegt, eben auch die Lebensarbeitszeit verlängert, 67, vielleicht noch länger, manche sprechen schon von Arbeiten bis 70, angesichts der
Das ändert nichts an der psychologischen Dimension dieses Altersunterschiedes, dass wenn die Generationenfolge sich derart ausweitet, das hat ja einfach eine psychosoziale Dimension. Das, glaube ich, berührt diese Frage nicht. Ein anderer Aspekt, den ich noch sehr wichtig finde zum Thema Rente, wir haben in Deutschland eine Entwicklung, dass es immer mehr Selbstständige gibt. Ich konnte es kaum glauben, 40% der Arbeitnehmer in Deutschland sind selbstständig, 40%. Und nun haben wir eine Arbeitsministerin, die den großartigen Vorschlag unterbreitet hat, jeder Selbstständige muss sich pflichtversichern und zwar mit mindestens 400 Euro. Ihrem Modell liegt die Vorstellung zugrunde, dass jeder Selbstständige fast 2000 Euro monatlich verdient. Das ist natürlich unrealistisch und das bedeutet auch eine Altersarmut, also wenn sich das so progredient entwickelt, für sehr viele Selbstständige. Die Rentenvorstellungen sind noch nicht sehr vernünftig, ehrlich gesagt, ja.
Lass uns darüber sprechen nochmal, warum der Dialog der Generationen schwieriger wird. Weil das habe ich jetzt rausgehört bei beiden. Also Frau Dückers, Sie haben jetzt gesagt, die Abstände werden größer. Also die Altersabstände, die Mütter werden älter. Kann man das in der Hinsicht vielleicht nochmal bekräftigen? Dass also dort etwas ist, was sich nicht so ohne weiteres auch angesichts der besseren Lebensqualität durch gesundheitliche Dienstleistungen so ohne weiteres zum Guten wendet.
Ich glaube, die Lebensumstände haben in den jetzt existierenden Generationen, in denen die jetzt im Jahr 2012 in Deutschland lebenden Generationen, sind unterschiedlicher, als das noch vor 80 Jahren war. Und diese verschiedenen Lebensumstände tragen natürlich zu einer gewissen Entfremdung notwendigerweise bei. Man lebt anders. Das hat auch natürlich mit der Entwicklung der Technik zu tun, all den Geschichten, aber dass die Umstände, wie man in Deutschland lebt, sich in den Generationen stärker unterscheidet. Und das war früher einheitlicher.
Was meinen Sie mit Umständen? Also materielle Unterschiede?
Die materiellen kommen auch hinzu. Es kommt auch diese Ausbildung. Also ich war ja in der DDR nicht so sonderlich angesehen und hatte da die ganzen Schwierigkeiten, dass ich nicht zur Schule gehen durfte und nicht studieren sollte. Und das war alles ganz schwierig. Aber ich wusste auch, wie meine ganze Generation, dass alle gebraucht wurden. Also es war keine Arbeitslosigkeit. Und zumal, wenn man noch einigermaßen gut ausgebildet war, war das ganz vorzüglich. Das war in Westdeutschland nicht anders. War lange Zeit die Sache, je besser man ausgebildet wird, desto sicherer wird man einen Arbeitsplatz finden. Das hat sich vollkommen gedreht. Die beste Ausbildung ist eine Garantie für gar nichts mehr. Das hat sich verändert. Da ist meine Generation anders aufgewachsen. Ich habe, wenn ich gelegentlich als Professor, also an der Uni arbeitete, mit den jungen Leuten darüber sprechen wollen, über diese geringen Chancen, die sie nach dem Studium haben werden, brauchte ich nicht. Die winkten ab, das wissen sie alles. Sie wissen sehr genau, dass sie nach den 5 oder 6 Jahren des Studiums ein Taxi fahren werden oder irgendetwas in der Art machen. Und das schockierte sie auch weniger als mich. Und sie kamen damit zurecht, ich habe sie dafür sehr bewundert. Mich auch gleichzeitig geärgert, dass sie das so klaglos hinnehmen oder widerstandslos hinnehmen. Aber auch bewundert über diese große Gelassenheit. Die hatten wir nicht damals und das war eigentlich auch was Positives, dass wir da etwas ungehaltener waren. Aber zu der Frage zurück, nach den verschiedenen Lebensumständen in der Generation meiner Eltern, der Großeltern und wir als kleine Kinder dazu, waren die Lebensweise noch sehr viel ähnlicher in diesen 3, 4 Generationen, als es heute ist. Das hängt mit der Entwicklung der Technik zusammen, mit der Produktionsweise, mit den Lebensumständen. Das hat sich was verändert. Das ist durchaus auch positiv, aber es hat eben ein paar Folgekosten. Und dazu gehört dazu, dass doch ein bisschen die Unterschiede und die Entfernungen und damit mit den Entfernungen auch die Entfremdungen ein wenig zunehmen. Das ist nicht unfreundlich gemeint und nicht kritisch gemeint, das ist nur eine Wahrnehmung, es gehört dazu und das muss man auch sehen und akzeptieren und damit neu leben. Man muss sich darauf neu einrichten. So wie man sich früher eingerichtet hatte, in einem sogenannten, wie man es heute sagt, Mehrfamilienhaus zu leben, also dass die Großeltern noch im Anbau dann wohnten und die Kinder einen Platz hatten und wurde schon für die Schwiegertochter irgendwie ein Zimmerchen gebaut und die zogen dann auch tatsächlich ein. Alles heute undenkbar. Man ist heilfroh, wenn man die Kinder und die Enkel dreimal im Jahr sieht, weil die alle so weit wohnen.
Die Körperstiftung Hamburg und D-Radio Wissen haben ihre gemeinsame Veranstaltungsreihe gestartet mit dem Titel Generationendialog – Gemeinsam die Zukunft des Alters gestalten. Der Mitschnitt stammt vom 18. Juni 2012. Ralf Müller-Schmied von D-Radio Wissen hatte die Gesprächsleitung in der Dresdner Frauenkirche. Bei ihm zu Gast waren die Schriftsteller Tanja Dückers und Christoph Hein.
D-Radio Wissen. D-Radio Wissen. Hörsaal.